Wir kämpfen für eine gemeinsame Zukunft, für Solidarität und Verantwortung. Jeder, der diese Klimakonferenz als Erfolg bezeichnet, lebt in einer Fantasiewelt.
Man einigt sich darauf, den Planeten zu verbrennen.
Die Menschen haben das letzte Wort. Wir kämpfen für eine bessere, nachhaltigere Welt.
Willkommen bei Kontext TV. Wir sind hier in Paris beim UN-Klimagipfel, der 21. Konferenz dieses Typs seit 1995. Diese Sendung ist ein Auftakt für eine Reihe von Kontext TV-Beiträgen, die sich mit der Klimakrise, falschen und unzureichenden Lösungen und Alternativen beschäftigen wird.
Heute konzentrieren wir uns darauf, die UN-Klimaverhandlungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir ziehen Bilanz. Was genau wurde erreicht und was nicht? War die COP21 ein, wenn auch kleiner Schritt in die richtige Richtung oder sogar ein Rückschritt? Mit welchen Folgen müssen wir rechnen, wenn sich die Erde um 3 bis 4 Grad erwärmt? Denn Klimaforscher sagen, dass das Paris-Abkommen genau dies zur Folge haben wird. Und was sind die Forderungen der globalen Bewegungen für Klimagerechtigkeit?
Wir sprachen mit Klimawissenschaftlerinnen, Verhandlungsinsidern und Aktivisten aus der ganzen Welt.
Zunächst kommen wir zu den Protesten. Nach den Terroranschlägen von Paris hat die französische Regierung elementare Bürgerrechte außer Kraft gesetzt, speziell während der Klimaverhandlungen in und um Paris. Trotzdem gab es eine ganze Reihe von Aktionen gegen die schwachen Verhandlungsergebnisse und gegen die Rolle von Industrielobbys.
Ich bin hier, weil ich das Gefühl habe, dass wir an einem Wendepunkt stehen. Der Wandel muss jetzt stattfinden. Wenn nicht, wird es zu spät sein.
I'm from Edinburgh in Scotland.
Ich bin hier, weil der Klimawandel die größte Aufgabe unserer Zeit ist. Ich will alles unternehmen, um den gefährlichen Klimawandel aufzuhalten. Wir senden ein klares Signal an die führenden Politiker in den Verhandlungen. Wir sagen, dass wir ein Übereinkommen, in dem die globale Temperatur über 1,5 Grad steigen kann, nicht akzeptieren werden. Wir werden auch in den nächsten Jahren weiterhin aktiv sein. Mit dem, was hier entschieden wird, ist die Diskussion noch nicht beendet. Die Menschen haben das letzte Wort.
Wir sind hier, weil wir Angst vor dem Klimawandel haben. Wir kommen aus Australien. Die Regionen des Pazifiks sind besonders getroffen vom steigenden Meeresspiegel. Wir wollen Teil des historischen Protests sein, der sich für die Zukunft der Welt einsetzt. Im Norden Australiens sind die Torres Strait Islands mit dem steigenden Meeresspiegel konfrontiert, genauso wie kleinere Länder im Pazifik. Wir sind sehr besorgt. Jeder sollte hier sein, denn die Zukunft der Welt steht auf dem Spiel. Deswegen sind wir hier.
Wir sind hier, um auf Schädigungen durch die industrielle Landwirtschaft hinzuweisen. Diese Art Landwirtschaft ist eine der zentralen Ursachen für den Klimawandel.
Die französische Regierung hat alle Demonstrationen verboten. Auch diese ist illegal. Was sagen Sie dazu?
Der Klimawandel ist wichtig genug, um zu protestieren, zu demonstrieren. Das Leben ganzer Gesellschaften, Wälder, Regionen und Länder weltweit wird von den Auswirkungen des Klimawandels verwüstet. Wir werden dazu nicht schweigen.
It wasn't only about the ban on demonstrations, because
Es geht nicht nur um Demonstrationsverbot, denn es gab auch Durchsuchungen in Häusern von Aktivisten. Manche wurden unter Hausarrest gestellt. Einem davon stehen wir ziemlich nahe und...
Was wird ihm vorgeworfen?
Well, basically that's the wonder of... House arrest is that you don't need to charge, you don't need to have previous legal charges. You just need to have some police service information saying that those people are.
Das ist das Wundervolle am Hausarrest. Man braucht im Vorfeld keine gesetzlichen Anklagepunkte. Man braucht nur Hinweise von Behörden, die besagen, dass diese Leute verdächtigt werden, eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darzustellen. Das ist der Grund, warum diese Leute unter Hausarrest gestellt wurden. Aber diese Verhinderungslogik trat nicht erst durch die Angriffe zutage. Das fand schon vorher statt. Wir haben mehrfach mit der Regierung diskutiert, über die Medien und auch direkt. Wir hatten nämlich schon vor Monaten den Eindruck, dass sie unsere Zusammenkünfte so klein wie möglich halten wollten. Zum Beispiel das Schließen der Grenzen. Oder dass wir über ein Jahr mit ihnen gerungen haben, für Tausende von Aktivisten eine Unterkunft in Paris zu bekommen. Sie haben nicht kooperiert. Nicht mal ansatzweise. Das alles erweckt bei uns den Eindruck, dass sie nicht wollten, dass unsere kritischen Stimmen ihre Party ruinieren. So würde ich es ausdrücken.
So all this really gave us the feeling that they actually didn't like the fact that our critical voices might ruin their party, which is the best image I have for this.
My name is Deborah Parker. I'm with the Tlaloc tribes in the state of Washington in the United States, and we're here with.
Wir sind mit der Lummi Youth, der Lummi Nation, angereist. Wir wollen bei der COP 21 zum Ausdruck bringen, dass die Erde lebt, dass wir unsere Mutter Erde beschützen müssen. Die fossilen Brennstoffe betreffen die Bewohner unserer Küste, den indigenen Salish-Stamm, sehr direkt. Der junge Mann hier will seine Geschichte teilen, was die Kohle anstellt, über die Unternehmen und die Geschäfte mit Kohle, die uns Indigene tötet. Nicht nur unsere Leute, auch unser Land, alle unsere Fische im Meer, unsere Muscheln. Wegen der Verschmutzung dieser Industrien können wir keine Muscheln mehr ernten.
Sie tun genau das, was sie angekündigt hatten. Sie ebnen den Weg für eine Welt, die 3,5 Grad wärmer ist als jene, in die wir geboren wurden. Aber sie tippen die Bremse nur an. Sie machen nicht die Vollbremsung, die wir bräuchten.
Es sind nicht wirklich Verhandlungen. Bereits vor ihrer Anreise haben die Staaten ihre nationalen Beiträge zur globalen Emissionsreduktion festgelegt. Zusammengenommen bringt das keine Lösung des Problems. Sie werden nette Gespräche führen und vielleicht ein schönes Papier am Ende verabschieden. Aber wurden die Klimaprobleme angegangen? Nein.
La Via Campesina ist eine Bewegung von Kleinbauern. Ernährungssouveränität ist ein Problem, das alle angeht.
We are not the peasants alone that are building this political project of food sovereignty.
Was möchten Sie den Industrienationen und deren Staatschefs hier auf der COP mitteilen? Sie sind ja größtenteils verantwortlich für den Klimawandel, für die CO2-Emissionen weltweit. Was ist Ihre Botschaft an Sie?
Ich sage es mal so, die Regierungen begehen hier ein Verbrechen gegen die Menschheit. Es sind Verbrecher. Sie sollten zur Rechenschaft gezogen werden.
Beim Paris-Gipfel ging es um ein Abkommen für die Jahre 2020 bis 2030. Wie sind die Verhandlungen und Ergebnisse zu bewerten? Worüber genau wurde verhandelt und worüber nicht? Welchen Einfluss haben Kohle- und Erdölindustrie auf den UN-Prozess? Wir sprachen unter anderem mit den renommierten Klimawissenschaftlern Kevin Anderson und Alice Bose-Larkin vom Tyndall Center und mit Pablo Solon, dem Chefverhandler, ehemaligen Chefverhandler von Bolivien.
Well, I think that the climate deal here in Paris will be very bad, worse than what I thought. It's going to be a deal that will burn the planet.
Ich glaube, das Ergebnis der Pariser Verhandlungen wird fatal sein. Es ist noch schlimmer, als ich befürchtete. Man einigt sich darauf, den Planeten zu verbrennen. Denn nach diesem Abkommen wird die Temperatur um mehr als 3 Grad Celsius steigen, vielleicht sogar auf bis zu 4 Grad in diesem Jahrhundert. Das heißt, wir werden entscheiden müssen, wessen Kinder überleben dürfen. Denn nicht alle können überleben, wenn die Temperatur um 3 Grad Celsius steigt. Das ist das Ausmaß der Katastrophe, die das Pariser Abkommen verursachen wird.
Katastrophe, die das Pariser Abkommen kreieren.
Now what we see is 1.5 is incorporated into the text, but that was already there in the Kyoto Protocol. No progress at all.
1,5 Grad werden in den Text geschrieben, aber das ist kein Fortschritt, weil das Ziel ja bereits im Kyoto-Protokoll stand. Die ganze Klimapolitik wird neoliberalisiert. Die Finanzialisierung dominiert den Klimaschutz. Alles soll mit Kohlenstoffmärkten geregelt werden. Sie mögen bilateral, multilateral, plurilateral oder was auch immer sein, aber immer geht es um Märkte. Für die Anpassungs- und Schutzmaßnahmen, die der Süden benötigt, steht zudem nicht genug Geld zur Verfügung. Die Länder mit der größten historischen Verantwortung für den Klimawandel haben sich vor ihrer Verantwortung gedrückt und kommen nicht für Verluste und Schäden oder für Anpassungsmaßnahmen auf. Jeder, der diese Klimakonferenz als Erfolg bezeichnet, lebt in einer Fantasiewelt oder hatte von vornherein so geringe Erwartungen, dass es schon als Erfolg gilt, wenn die Teilnehmer die Verhandlungen verlassen, ohne vor Hitze erstickt zu sein. Die Erwartungshaltung war derart niedrig. Aber sie haben es meiner Meinung nach geschafft, sogar dahinter noch zurückzubleiben.
In all the Andean region we lost between 30% and 50% of our glaciers.
In der Andenregion haben wir bereits 30-50% unserer Gletscher verloren. Mit den Gletschern verlieren wir auch das Wasser, das von den Gletschern kommt. Das hat einen massiven Einfluss auf den Zugang und das Menschenrecht auf Wasser, auf die Landwirtschaft oder die Artenvielfalt. Wir sprechen hier wirklich über eine Katastrophe, die sich im Hochland abspielt.
When we look at other studies that indicate what will happen at a 3 or 4 degree temperature rise, one of the things that we have to remember is these are just global average temperatures.
Wenn wir uns Studien anschauen, die von einem Temperaturanstieg von 3 bis 4 Grad ausgehen, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass dies ja nur weltweite Durchschnittswerte sind. Aufgrund der thermischen Trägheit der Ozeane steigt die Meerestemperatur langsamer an, sodass der Anstieg an Land effektiv höher ist. Zudem, was wir als Menschen wahrnehmen, sind ja nicht globale Durchschnittstemperaturen, sondern Wetterlagen oder extreme Wetterereignisse. Also müssen wir uns daran orientieren. Der heißeste Tag eines Jahres in einer Hitzewelle könnte bei einem 4-Grad-Szenario 6 bis 8 Grad oder sogar 10 Grad wärmer ausfallen. Man stelle sich vor, man lebt in einer Großstadt und eines Tages ist es 6 bis 8 Grad wärmer als jemals zuvor. Derartige Temperaturanstiege haben große Auswirkungen auf die Landwirtschaft und damit auf unsere Ernährungssicherheit. Wenn die Temperatur um 4 Grad ansteigt, könnte das einen Rückgang der Mais- oder Reisernten um 30-40% bewirken. Das wäre verheerend für die weltweite Ernährungssituation. In der Karibik hat man es natürlich mit Hurricanes zu tun. Die Insel Dominica wurde im Oktober von schweren Regenfällen und Überflutungen heimgesucht. Wie die Weltbank letzte Woche bekannt gegeben hat, wurde dabei 90% der kompletten Wirtschaftsleistung der Insel zerstört. Das kann ein einzelnes Wetterereignis anrichten. Und es war ja nicht einmal der Orkan selbst, sondern die Regenfälle im Nachgang des Hurricanes, die Brücken und Gebäude weggeschwemmt haben. Deswegen ist das Thema Schäden und Verluste für uns so ein wichtiger Streitpunkt. Als Bedingung dafür, dass auf das sogenannte Loss and Damage im Pariser Abkommen überhaupt hingewiesen werden durfte, haben die USA gefordert, dass die Entwicklungsländer und kleinen Inselnationen auf jegliche Haftungsansprüche verzichten müssen.
Or any expansion of it. They must agree to not raise the issue of liability and compensation.
Sie haben gerade eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Extreme Kohlenstoffungleichheit. Was sind die Ergebnisse der Studie?
Sure, so what we're looking at here, we're trying to compare how much individuals are responsible for in terms of carbon emissions. So we're looking at we're estimating and comparing between countries the carbon emissions associated with your lifestyle, my lifestyle of rich.
Das zentrale Ergebnis ist, dass die reichsten 10% der Weltbevölkerung, wo immer sie leben, die Hälfte aller Kohlendioxidemissionen verursachen. Demgegenüber ist die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung nur für 10% der Emissionen verantwortlich. Das ist eine extreme Ungleichheit und darauf will der Bericht hinweisen.
Ich habe einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse des Weltklimarats IPCC und dessen Kohlenstoffbudget zugrunde gelegt, ein klein bisschen gerechnet und dieses Budget mit einem Minimum an Gerechtigkeit verteilt. Demnach müsste die EU ihre Emissionen um mindestens 80% bis 2030 reduzieren. Und ebenso alle wohlhabenden Länder, die USA, Australien, Japan, die USA vielleicht noch etwas mehr. Der Weltklimarat hat errechnet, welche Menge CO2 zwischen 2011 und 2100 noch ausgestoßen werden darf. Nun, von 2011 bis heute, also 2015, haben wir schon rund 150 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen. Etwa 15% der noch verbleibenden Menge für das 2-Grad-Ziel. Wir brauchen unser Budget also sehr schnell auf. Wenn man dann noch die weitere Abholzung von Wäldern, die Zementproduktion zur Schaffung einer kohlenstoffarmen Infrastruktur für die Entwicklung der ärmeren Länder mit einbezieht, dann haben wir eigentlich weit weniger Spielraum bei den Emissionen als ursprünglich vom Weltklimarat angenommen. Wenn diese Menge unter den Ländern der Welt aufgeteilt werden soll und wir ein Mindestmaß an Gerechtigkeit walten lassen, dann muss in den reichen Staaten bis 2030 eine Reduktion um mindestens 80% erfolgt sein. Bis etwa 2035 müssen wir in den Industrieländern mehr oder weniger kohlenstofffrei sein und in den ärmeren Ländern bis ca. 2050. Das sagen nicht nur wir. Wir haben kürzlich zusammen mit dem Tyndall Center und dem Global Carbon Project eine Veranstaltung abgehalten. Die Daten des Global Carbon Project legen sehr ähnliche Schlussfolgerungen nahe. Die von der EU anvisierte Zahl von 40% ist nicht einmal die Hälfte des Betrags, den die EU gerechterweise zur Erreichung des 2-Grad-Ziels leisten müsste.
I think we have to identify on one side the big corporations, fossil fuel corporations, oil, carbon, coal and gas.
Die großen Konzerne, die fossile Brennstoffe wie Erdöl, Kohle oder Gas produzieren, wollen natürlich ihre Gewinne schützen und tun alles, um ein Abkommen zu verhindern, das die Förderung fossiler Brennstoffe einschränken würde. Im aktuellen Abkommen ist zwar von Emissionsverringerung die Rede, aber der Abbau fossiler Brennstoffe wird nicht begrenzt. Wie können die Emissionen begrenzt werden, wenn nicht gleichzeitig die Förderung fossiler Brennstoffe reduziert wird?
But that's the kind of agreement that we're having, and that is because of the great pressure and power of these corporations that not only have captured the process here in the UN, but also have captured governments as such.
Das Paris-Abkommen hat die notwendigen Schritte nicht unternommen. Grund dafür ist die Macht der Unternehmen, die nicht nur den Prozess bei den Vereinten Nationen bestimmen, sondern auch die Regierungen selbst unter Kontrolle haben. Dennoch liegt die Verantwortung für dieses schlechte Abkommen nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei den Politikern, bei den Regierungen. Sie folgen nicht nur der Logik des Kapitals, sondern auch der Macht. Als Politiker will ich keine Scherereien, ich will Wähler stimmen. Und deswegen ergreife ich keine Maßnahmen, die auf Widerstand stoßen. Denn natürlich möchte niemand den Autoabsatz verringern oder den Energieverbrauch insgesamt. Aber so wie es ist, kann es nicht weitergehen.
Limit the consumption of energy because as it is now, it cannot continue. So now in this new mechanism to support sustainable development, they want to create new carbon markets, this time for soil.
Im neuen Mechanismus zur Förderung nachhaltiger Entwicklung sollen neue Emissionsmärkte geschaffen werden, bei denen nicht mehr nur Aufforstung, sondern auch Land gehandelt werden kann. Es könnte also sein, dass der sogenannte Clean Development Mechanism irgendwann als Mechanismus für nachhaltige Entwicklung neu verpackt wird, was besser klingt, aber letztlich nur noch mehr Emissionsmärkte zur Folge hat. Und was ist die Konsequenz davon? Mehr Märkte führen zwangsläufig zu geringeren Preisen für Emissionsrechte. Die Verschmutzer können sie billig erwerben, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Diese spekulativen Mechanismen haben in der Vergangenheit versagt und sollten daher nicht weiter verfolgt werden. Aber der Plan ist, ein Business aus dem Klimaschutz zu machen.
And that should not be promoted, but even though they are thinking to make business out of this.
Ganz konkret für den Deal, den wir vermutlich in Paris in den nächsten ein, zwei Tagen sehen werden, ist unsere Position als Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass dieser Deal schizophren ist, dass er strukturblind ist und dass er menschenverachtend ist. Er ist schizophren, weil einerseits innerhalb des Gipfels immer mehr die Sprache der Bewegungen gesprochen wird. Laurent Fabius redet von Klimagerechtigkeit, Angela Merkel spricht von der notwendigen Transformation unseres Wirtschaftssystems und Obama macht den großen Mahner, wenn er uns darauf hinweist, dass wir die erste Generation sind, die den Klimawandel spürt und die letzte, die was dagegen tun kann. Aber gleichzeitig ist die, was im Gipfel real passiert, einfach ganz klassische Real- und Wirtschaftspolitik. Deswegen ist er schizophren. Er ist strukturblind, weil er den Eindruck weiter fortführt, auf dem die, oder eigentlich die Struktur, auf der die Klimapolitik basiert, ist, ein Feld Klimapolitik zu schaffen, das abzuspalten von anderen Politikfeldern und dann so zu tun, als könnte man in diesem kleinen abgespaltenen Politikfeld die Probleme beheben, die in der Industrie, in der Transport, in der Wirtschafts-, in der Energie- und in der Handelspolitik verursacht werden. Und er ist drittens menschenverachtend, weil er im besten Falle, also wenn die freiwilligen Emissionsreduktionsverpflichtungen, die die Staaten vorgelegt haben, eingehalten werden, was sehr unwahrscheinlich ist, im besten Fall würde er die Welt auf ein 3,x Grad Erwärmungsziel, auf ein 3,x Grad Erwärmungspfad bringen, was bedeuten würde, dass einfach unglaublich viele Menschen sterben würden. Eine massive Ausweitung von Kriegen, Ressourcenkonflikten, das ist kein klimagerechter Deal. Und in der Frage der Finanzierung, die ja auch absolut zentral ist für eine klimagerechte Politik, wird zwar gesagt, wir geben euch ein paar Almosen. Es wird so gesagt, ja, wir legen 100 Milliarden pro Jahr auf den Tisch, was auch wieder niemand glaubt. Aber wenn es passieren würde, wäre das immer ohne Rechtsansprüche. Und Almosen und Gerechtigkeit leben nicht im selben Haus.
So the finance question boils down to what?
Bei der Finanzierung geht es um die Fragen, wofür gibt es Finanzierung? Wer erhält die Finanzierung und wer kommt dafür auf? Ganz einfache Fragen. Die Konvention schreibt genau vor, was finanziert wird. In Artikel 4, 4.1 bis 4.5 ist festgelegt, dass die gesamten Anpassungskosten für die Bewältigung extremer Wetterereignisse in den Entwicklungsländern von den Industrienationen abgedeckt werden müssen. Wenn zum Beispiel Jamaika ein Wasserkraftwerk baut, um seine Entwicklungsziele zu erreichen, dann trägt Jamaika zusätzliche Kosten, um dieses Kraftwerk klimaresistent zu machen und um sicherzustellen, dass keine fossilen Energieträger verwendet werden und so weiter. Das sind Zusatzkosten der Entwicklung. Beim Klimaschutz geht es um diese Mehrkosten, zum Beispiel für den klimasicheren Bau. Anpassung hingegen ist die Antwort auf einen globalen Missstand namens Klimawandel und den Schutz davor. Diese Kosten müssen in vollem Maße erstattet werden, denn wir in den Entwicklungsländern müssen mit diesen Problemen fertig werden, obwohl wir daran nicht schuld sind. Artikel 4.5 der Konvention schreibt zudem vor, dass ein Transfer umweltverträglicher und nachhaltiger Technologien an die Entwicklungsländer und eine Unterstützung bei der Entwicklung solcher Technologien erfolgen müssen. Es werden mindestens 1,5 Billionen Dollar jährlich benötigt, um die Wende von einer an fossile Brennstoffe gebundenen Weltwirtschaft zu einer klimastabilen und CO2-freien zu vollziehen. Die Summe, die hier in Paris diskutiert wird, liegt aber deutlich darunter. Die 100 Milliarden Dollar, über die wir sprechen, wurden auf der Klimakonferenz von Kopenhagen als anzustrebendes Ziel festgelegt, das bis 2020 erreicht werden soll. Allerdings spielen sprachliche Feinheiten eine Rolle. Das Geld soll mobilisiert werden, was nicht mit Bereitstellen gleichzusetzen ist. Je nachdem, wie man rechnet, kommt man schnell auf 400 Milliarden jährlich oder weit mehr allein für Anpassungskosten. Die Finanzierung für Emissionsminderung hat wieder ganz andere Dimensionen. Viele Studien kommen zu dem Schluss, dass wir weltweit mindestens 2 bis 3 Billionen Dollar bräuchten, um diese Probleme zu lösen. Aber auch das ist wenig Geld im Vergleich zu dem, was wir zur Rettung der Banken ausgegeben haben oder was Großbritannien für die Olympischen Spiele ausgegeben hat. Allein die Kosten der Olympischen Spiele würden ausreichen, um für die Anpassungskosten aufzukommen.
Welche Möglichkeiten, einen katastrophalen Klimawandel zu verhindern, gibt es auch jenseits der UN-Verhandlungen? Wofür kämpfen soziale Bewegungen im globalen Süden und im Norden? Welche Veränderungen brauchen wir in unseren Gesellschaften? Wie können wir in wenigen Jahrzehnten aus der Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas aussteigen?
Wenn man sich nur auf die Technik fokussiert, sieht es unmöglich aus. Gerade weil es sehr lange dauert, eine treibhausgasarme Infrastruktur zu etablieren. Es könnte mehrere Jahrzehnte dauern, bis man ausreichend erneuerbare Energiequellen für das Energiesystem erschlossen hat. Wir fokussieren uns auch sehr oft auf unser Stromnetz und wie schnell wir es verändern können. Aber ein Großteil unserer CO2-Emissionen geht auf Wärmeerzeugung und Transport zurück. Man muss eventuell das Wärmenetz elektrifizieren. Im Transportwesen sehen wir mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen. Für den CO2-Ausstieg muss jedoch die komplette Autoflotte dekarbonisiert sein. Dann kommen noch Branchen wie Schiff und Luftfahrt hinzu. Das braucht alles Zeit. Das heißt nicht, dass es nicht noch andere Möglichkeiten gibt. Es ist nicht das ganze Bild. Es gibt neben der Angebotsseite noch die Nachfrageseite. Das betrifft das Niveau unseres Energieverbrauchs, unseren Konsum von Ressourcen, Energie, Wasser und so weiter. Die Nachfrageseite zu verändern ist keine leichte Aufgabe. Aber es gibt viele Ansatzmöglichkeiten, die wir bei weitem noch nicht so angegangen sind wie auf der Angebotsseite. Zum Beispiel Energieeffizienz. Normen und Vorschriften für Konsumgüter, sodass diese effizienter werden. Aber auch die Frage, wie viele dieser Dinge wir tatsächlich benötigen. Ist es zum Beispiel sinnvoll für Akademiker, mehrmals im Jahr zu Konferenzen zu jetten, anstatt nur einmal jährlich, wie es üblich war, als ich in der akademischen Welt Fuß gefasst hatte? Es gibt viele Dinge in unserem Lebensstil, die wir anders tun könnten, und darauf sollten wir uns konzentrieren.
Eine progressive CO2-Steuer könnte auf Kraftstoff angewendet werden, zum Beispiel im Luftverkehr. Beim ersten Flug zahlt man den einfachen Flugpreis, beim zweiten Flug den doppelten Preis, beim dritten Flug den 6-fachen Preis. So setzt man einen Anreiz für viele Flieger, ihr Verhalten komplett zu verändern. Trotzdem könnte man mit der Familie jährlich noch in den Urlaub fliegen. Die Staaten müssen solche Werkzeuge klug anwenden. Sie müssen viel kreativer werden. Wenn man sich der Ansätze von unten bedient, gibt es Dinge, die clevere Regierungen tun könnten, um für Hochemittenten Anreize zu schaffen, Emissionen zu drosseln. Leute wie wir treiben die Innovationen voran. Wir wenden neue Technologien als erste an. Wir können auch Verhaltensweisen verändern. Wenn die Menschen dazu gezwungen sind, ihr Verhalten, ihre Technologien zu überdenken, dann treiben wir damit nachhaltige Lebensweisen voran. Das fördert Innovationen. Das führt zu einem System, in dem neue Technologien auftauchen, welche das Problem teilweise beseitigen können. Aber am Ende des Tages liegt es an uns, unser Verhalten, unseren Lebensstil zu ändern, in Kombination mit neuer Technologie.
Wenn wir über die Verteuerung von Kohlenstoff sprechen, dann vergessen wir ein wenig, dass es einen zweiten Weg gibt, und zwar Regulierungen. Zwischen den USA und Deutschland fand vor Jahren eine interessante Diskussion zum Thema saurer Regen statt. Deutschland hat strengere Vorschriften erlassen als die USA. Wir haben im Prinzip ein Cap-and-Trade-System, also einen Marktmechanismus eingeführt. Ihr in Deutschland habt den sauren Regen schneller und billiger beseitigt als wir. Warum arbeiten wir nicht beim Klimaschutz mit Regulierungen, die mit Preisanreizen ergänzt werden könnten? Die Antwort liegt wohl darin, dass die Branche der fossilen Kraftstoffe zu den einflussreichsten Lobbys der Welt gehört. Wenn wir also über Luft- und Schifffahrt reden, dann sollten wir uns zuerst die regulierenden Instanzen ansehen und dafür sorgen, dass diese Vorschriften umgesetzt werden.
We need to build our own concrete alternatives.
Wir müssen unsere eigenen, konkreten Alternativen formulieren. Das ist die Herausforderung für alle, die sich mit diesem Problem beschäftigen. Alle Initiativen, ob vergangene oder jene, die realisiert werden, haben einen gemeinsamen Kern. Die Lösung des Problems besteht darin, was wir selbst tun können. In unseren Kommunen, in unseren Ländern oder Regionen. Wir müssen etwas tun. Wir müssen es in die Hand nehmen. Die Regierungen und Unternehmen werden es nicht tun.
If we don't do it, governments and corporations are not going to do it.
Wir fordern von den Regierungen und von allen, die in der Lebensmittelproduktion aktiv sind, dass sie die Kleinbauern dabei unterstützen, Lebensmittel zu erzeugen. Mit diesem Ansatz, so glauben wir, können wir den Planeten abkühlen. Andere Ansätze sind gescheitert, weil sie viele fossile Kraftstoffe verwenden. Und diese bilden eine Gefahr für die Erde, den Boden und für den Menschen. Sie sind nicht gesund. Industrielle Lebensmittelproduktion ist nicht gesund. Wir glauben, dass die kleinbäuerliche Produktion gesünder ist und die Welt ernähren kann.
In der Handelspolitik muss TTIP verhindert werden. Denn wenn TTIP durchkommt, schadet das dem Klima mehr, unter anderem, nur ein Beispiel zu nennen, wegen der massiven Ausweitung globaler Handelsströme. Wenn TTIP durchkommt, schadet das dem Klima viel mehr, als hier jemals das Klima geschützt werden kann. Ein anderer Punkt wäre in der Energiepolitik. Es muss endlich ein Datum, ein sehr nahes Datum für einen Kohleausstieg her. Irgendwann zwischen 2020 und 2030. Dieser Kohleausstieg muss natürlich sozial gerecht abgefedert werden, also brauchen wir einen gerechten Übergang in den Braunkohlerevieren. Wir brauchen eine... Die Bundesregierung hat ja 2013, 2014 mit der Erneuerbaren Energiegesetznovelle eigentlich den Ausbau der Erneuerbaren eingeschränkt und hat die Energiedemokratie, also die Bürgerenergiewende, schwerer gemacht. Das müsste sich natürlich ändern. Man müsste also in der Transport- und der Industriepolitik weggehen von diesem Modell, wir pushen die Autoproduktion so hoch und pushen unsere Autofirmen als nationale Champions, die global die Autowelt erobern sollen. Das wäre reale Klimapolitik.
The values of this system.
Die Werte unseres Systems basieren auf Dingen wie etwa dem Besitz von Gütern oder immer mehr konsumieren müssen, immer mehr besitzen wollen, immer besser sein müssen, anstatt einfach ein gutes Leben zu führen. Diese Werte unserer Zivilisation sind der Kern des Problems. Erst wenn wir diese verändern, können wir über einen Systemwandel nachdenken.
What gives me hope is when people get together and start disobeying in an organized and strategical manner.
Es gibt mir Hoffnung, wenn Menschen zusammenkommen und in einer organisierten, institutionalisierten Weise Ungehorsam leisten. Wenn sie stark genug daran glauben, dass die Dinge anders sein können, dass die Welt anders aussehen könnte und dass sie dafür Risiken eingehen.
I'm saying that in a context where in France we are definitely not slowly, rapidly shifting to a very authoritarian state.
In Frankreich bewegen wir uns gerade sehr schnell, nicht langsam, auf einen autoritären Staat zu. Das macht das Engagement für mich umso wertvoller. Denn Menschen, die auf die Straße gehen, um ihre Werte zu verteidigen, für eine andere Vision der Erde, gehen immer ein höheres Risiko ein. Es gibt mir Hoffnung, dass manche von uns der Keim für eine andere Welt sind.
Another world, I suppose.
Das war Kontext TV. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.